Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Vom Hoteldirektor zum Manager des Gerstlbräu und vom Lektor zum Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Forschung, Wissenschaft, Energie, Tourismus, Raumordnung, Europa und Sport. Landesrat Markus Achleitner ist mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast und wir sprechen über Politik, Dinge, die bewegen und Musik. Herr Landesrat, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Eins vorweg, Herr Achleitner, gehen wir zum kommunikativen Du über.
Selbstverständlich, wie es in Oberösterreich üblich ist. Ich bin der Markus.
Das freut mich. Verena. Ehemann und Vater von drei Kindern, wohnhaft in Eichkirchen und seit 2018 Landesrat in der oberösterreichischen Regierung. Berichte uns bitte von deinem Werdegang und deiner Karriere.
Ja, da gibt es viel zu berichten. Ich habe mich ein einziges Mal beworben. Das war Feralpraxis. Ab dann kamen immer andere auf mich zu, um mich irgendwo hinzugeben, wo sie glauben, dass ich einen guten Job mache. Sowas in der Politik dann auch. Insofern interessant, weil ich glaube 30 Jahre immer voll der Überzeugung war, dass Politik wichtig ist und dass da etwas früher gemacht gehört, schneller, anders etc. Nur ich war immer auch der wusste, was andere gut machen sollten und habe mich selber immer absentiert, war in keinem Gemeinderat, bei keiner Jugendorganisation. Bis dann im Mai 2018 der amtierende Landeshauptmann Stelzer plötzlich mich nach Linz bestellt hat und mir mitgeteilt hat, bitte komm zu mir in die Regierung, ist mein wichtigstes Ressort. Ich habe gesagt, ehrt mich total, geht leider nicht, ich bin Wirtschafter und kein Politiker. Und er hat gesagt, und genau deswegen hole ich dich aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft in die Politik. Und ich hatte dann wahnsinnig lange Zeit nachzudenken. Er hat gesagt, nimm dir Zeit, solange du brauchst, aber heute Abend sagst du mir zu, denn ich frage keinen zweiten. Und seitdem bin ich jetzt in der Oberösterreichischen Landesregierung für 10 Ressortbereiche verantwortlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im 7. Jahr, wie wenn ich nie etwas anderes gemacht hätte. Und es macht mir wahnsinnig viel Freude, weil es einfach Sinn macht, etwas beitragen zu können in so verschiedenen Bereichen des Lebens, dass es den Menschen letztlich besser geht.
Du warst ja auch im Tourismus, weil du warst der Hoteldirektor und Geschäftsführer der oberösterreichischen Thermenholding. Wie kam es dazu? Was war da vorausgehend?
Ja, der Tourismus ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Ich bin ein sogenannter Wirtsbauer in Oberösterreich. Meine Eltern hatten einen Gastronomiebetrieb. Da haben wir auch von Kindesbeinen letztlich schon begonnen mitzuarbeiten in allen Bereichen. Und ich glaube, daher kommt auch diese grundsätzliche Leistungsbereitschaft und die Freude an Leistung. Auch das Extrovertierte, das Umgehen mit Menschen. Ich mag Menschen. Das, glaube ich, ist auch wichtig im Tourismus, genauso wie jetzt letztlich auch in der Politik. Und ja, dann ging es eben über verschiedene Stationen, eben über Tourismusmanagement in der Ausbildung, dann Hoteldirektor in Kärnten, dann in Wels, die erste Gasthausbrauerei, die ich damals aufbauen durfte und führen durfte. Und dann kam ich nach Bad Schallerbach 1997 in das ehemalige Schwefelbad Schallerbach, eine Kuranstalt, die alle Klischees erfüllte einer Kuranstalt. Und dort war die Aufgabe zu sanieren, weil es wirtschaftliche Probleme gab. Und dort ist dann diese Reise mit den Eurothermen hat dort begonnen und die ist wirklich mit vielen, vielen Stationen, vielen richtigen Entscheidungen, vielen Menschen, die mitgemacht haben und die aus den Kuranstalten die heutigen Eurothermen gemacht haben, ist da viel gelungen. Früher sind die Leute alle noch in die Steiermark gefahren zu den Thermen. Mittlerweile sind die Oberösterreichischen die meistbesuchten und ich darf sagen auch mit die Besten in Österreich. Und das war eine wunderbare Laufbahn, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich hatte viel im Auge und im Plan, aber nicht, dass ich in die Politik wechsle. Aber das ist das Leben eben, wie es eben so spielt.
Aber du hast es nie bereut?
Ich habe es nicht bereut, überhaupt nicht. Es macht mir wirklich Freude. Und ich habe auch damals gesagt, wenn ich 14 Tage hintereinander aufwache und es würde mir keinen Spaß und keine Freude mehr machen, keinen Sinn geben, dann würde ich auch zum Landeshauptmann kommen und sagen, in 14 Tagen höre ich auf und gehe wieder in die Wirtschaft. Aber Gott sei Dank, es ist wirklich einfach erfüllend, wenn man in so vielen Bereichen das Land mit positiv gestalten kann.
Du hast die Bereiche angesprochen, dein Ressort ist ja sehr umfangreich. Wie bringst du alles unter einen Hut?
Ja, einerseits habe ich ein wunderbares Team bei mir im Regierungsbüro, auch in meinen Abteilungen. Zum Zweiten, wenn die einzelnen Bereiche, die ich da verantworte, wirklich welche sind, die dir am Herzen liegen, dann arbeitet man sich auch hinein, dann wirbt man kompetent. Ich hatte das Glück, dass ich fast ein halbes Jahr Übergangsphase hatte und Vorbereitungsphase hatte. mit meinem Vorgänger Michael Strugl, ein Freund von mir, der mich da wirklich gut eingeführt hat. Und das heißt, ich bin am 6. Dezember 2018 in die Regierung gekommen und habe vom ersten Tag an wirklich bewegen können. Ja, und man braucht ein gutes Zeitmanagement, man braucht ein gutes Team, das habe ich. Man sollte Freude an der Arbeit haben, denn es ist kein normaler 8-Stunden-Tag logischerweise oder 5 Tage die Woche. Aber wie gesagt, man bekommt so viel zurück, weil man so viele Dinge ins Positive verändern kann.
Gibt es jetzt einen Themenbereich, der dich besonders interessiert, vielleicht auch privat?
Ja, was interessiert mich nicht, würde ich fast sagen. Aber ich bin schon der Wirtschaftslandesrat dieses Industrie- und Wirtschaftsbundeslandes Oberösterreich. Man darf nicht vergessen, wir sind dieser Industrie- und Wirtschaftsmotor der gesamten Republik. Ich sage oft, Oberösterreich ist in Österreich das, was Bayern für Deutschland ist. Und zu sehen, wie viele Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Leistung erbringen jeden Tag, dass wir an die 100.000 Unternehmen haben, dass 90% davon die kleinen und mittleren Unternehmen sind, die nicht mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, bis hinauf zu den großen Industrieplayern, die zum Teil Weltmarktführer sind oder international aufgestellt sind. Also diese Stärke Oberösterreichs letztlich zu erleben, andererseits auch mitzuwirken, dass sie egal in der Arbeitsmarktpolitik, in der Förderpolitik, jetzt bei den Transformationen eben begleitet werden und eben die Möglichkeit haben, im Wettbewerb vorne zu sein, hier mithelfen zu können, das ist unheimlich erfüllend. Und wie gesagt, neben den anderen Ressortbereichen, aber die Wirtschaft ist schon die Basis, denn zuerst brauchen wir wirtschaftlichen Erfolg, dann können wir für soziale Gerechtigkeit sorgen, dann können wir für Gesundheitssystem sorgen und für Förderungen etc.
Wir lesen aber leider auch beinahe täglich von Insolvenzen, Kündigungen, Inflation, Rezession. Was motiviert dich trotzdem weiterzumachen und nicht alles hinzuschmeißen?
Ja, weil die Wirtschaft eben so ist, dass sie in Zyklen sich verhält. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren schon schwierige Zeiten gehabt. Ich meine, die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Wer hätte gedacht, dass wir mal Betriebe, Universitäten, Schulen zusperren müssen? In dieser Phase war es besonders spürbar, welche Verantwortung man als Spitzenpolitiker hat. Beispielsweise damals die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben zu halten, Stichwort Kurzarbeitsmodell, damit wir keine Massenarbeitslosigkeiten haben, dass wir mit Förderungen geschaut haben, dass wir schnell wieder in Schwung kommen beispielsweise. Und ja, wir haben jetzt bereits das dritte Jahr, wo wir in einer Rezession sind. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben auf europäischer Ebene genauso wie auf Bundesebene vor 5-6 Jahren geglaubt, dass mit dem Green Deal so irgendwie Milch und Honig fließt. Und die Grundintention, dass wir die Wirtschaft umbauen, vom fossilen Zeitalter in ein erneuerbares Zeitalter, vom Ressourcenverbrauch in eine Kreislaufwirtschaft, die Grundintention ist völlig richtig. Aber gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Und wir hatten vor allem auf der europäischen Ebene die Probleme, dass wir sehr ideologiegetrieben waren, dass wir sehr einseitig Förderungen aufgestellt haben, Ziele, Verbote, Gebote plötzlich aufgestellt haben, wo sich die Wirtschaft nicht mehr richten hat können, die Menschen nicht mehr gewusst haben, wo geht die Technologie wirklich hin und die Transformation hin. Und es war noch nie in der Geschichte so, dass die Politik Innovationen verordnet hat. Es waren immer die klügsten Köpfe, die Forscherinnen und Forscher, die Innovationen eben entdeckt haben, daraus Produkte gemacht haben und damit das Leben einfacher gemacht haben oder erfolgreicher gemacht haben. Und ich glaube, dass diese Ideologieorientierung das Problem war, wenn die ganze Welt nicht mitmacht, aber Europa alleine vorangeht und auf dem Weg dieser Transformationen nicht bedenkt, dass wir im Wettbewerb stehen und die Firmen wettbewerbsfähig bleiben müssen und andererseits das Leben für die Menschen auch leistbar bleiben muss, das heißt die Sozialverträglichkeit gegeben ist. Wenn das nicht mitgedacht wird, dann passiert das, was in den letzten Jahren passiert ist, nämlich, dass diese Führungsrolle Europas abhanden kommt und dass wir in Rezessionen kommen. Dann kommt dieser fürchterliche Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, mit allen Verwerfungen der Energiepreise, daraufhin logischerweise hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse, damit logischerweise hohe Inflation. Und das ist ein Teufelskreis, wo wir jetzt ordentlich zu leiden haben, weil wir uns zum Teil aus dem Markt gepreist haben. Und daher muss man auf jeder Ebene, auf der europäischen, auf der nationalen, auch auf der Landesebene gegensteuern. Auf der Landesebene haben wir das getan mit dem heurigen Budget. Wir investieren über 1,5 Milliarden Euro heuer in die Bauwirtschaft als Land Oberösterreich, nur in Oberösterreich. Wir haben das Forschungsbudget das erste Mal über 100 Millionen hinaufgegeben, dass wir jetzt genau in Forschung investieren, in Zukunftsfähigkeit. Wir haben jetzt Gott sei Dank wieder eine handlungsfähige Bundesregierung. Die muss jetzt auch in die Gänge kommen, damit Investitionsanreize gemacht werden. Dann werden wir da auch wieder herauskommen.
Bis 2030 werden in Oberösterreich mehr als 80.000 Fachkräfte fehlen. Das ist auch so ein großes Thema. Wo müssen wir jetzt ansetzen oder wo muss die Politik auch einsetzen?
Ja, wir sind momentan in einer Phase, wo wir zwei Entwicklungen haben. Aufgrund des dritten Jahres Rezession haben wir da und dort auch das Thema von steigender Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig haben wir über 20.000 offene Stellen. Und vor diesem Hintergrund gibt es manche, die glauben, naja, jetzt wird es wieder leichter, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und ich sage, Vorsicht, das ist nur eine Atempause. Warum? Ein paar Zahlen. In Oberösterreich arbeiten derzeit rund 700.000 Menschen. Von diesen 700.000 fehlen 2030 83.000 und 2040 151.000. Und das sind keine Befürchtungen oder Schätzungen, sondern das ist real. Das sind Menschen, die schon am Leben sind und in Pension gehen oder Menschen, die nicht da sind, weil wir zu wenig Kinder haben. Daher wird dieser Fachkräftebedarf sich eklatant verschärfen. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich diese Zahlen bringe, dass jemand sagt, ja, kann schon sein, betrifft mich aber nicht. Und es wird kein Unternehmen geben und nicht mit 5 oder mit 8 oder 10 Mitarbeitern, keine Institution geben, keine öffentliche Ebene geben, wo das nicht spürbar wird. Daher müssen wir an vielen Stellen schrauben. Einerseits automatisieren in der Produktion, was automatisierbar ist, roboterisieren, digitalisieren, was digitalisierbar ist, flexibilisieren, um die Menschen herauszubringen in die Bereiche, wo wir sie brauchen. Und da brauchen wir viel Geld und viel Ausbildung, um sie zu qualifizieren. Wir haben gerade in dieser Woche das neue Arbeitsmarktbudget für Oberösterreich vorgestellt, gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, mit dem Sozialministeriumsservice, 385 Millionen Euro nur für 2025, um eben diese Qualifizierungen, dieses Hineinbringen in den ersten Arbeitsmarkt schnell bewerkstelligen zu können. Ich glaube, darum geht's. Also wie gesagt, kurzfristig da und dort steigende Arbeitslosigkeit in Bereichen, die schwer haben, diese Menschen nehmen, aufqualifizieren für die anderen Bereiche, wo wir sie brauchen, um dann auch Menschen nach Österreich zu bekommen, denn wir werden perspektivisch gesehen mehr Arbeit haben als Arbeitende.
Dann gibt es ja auch die sogenannten MINT-Berufe. Die MINT-Berufe. Und da wird ja auch immer ein Schwerpunkt gesetzt bei jungen Frauen, bei Frauen generell. Ist das auch noch im Programm?
Total. Wir sehen, dass manche junge Frauen vor allem gewisse Berührungsängste haben mit technischen Berufen, mit digitalen Berufen etc. Wir haben eigene Programme dafür. Eines haben wir jetzt gerade wieder vorgestellt, Digital Pioneers. Das ist ein Programm, wo man rund 3 Monate quasi eine Aufqualifizierung bekommt im Digitalisierungsbereich, gleich mit einem Partnerunternehmen. Und das Partnerunternehmen bietet dann ein 10-monatiges Praktikum, ein Hineinschnuppern sozusagen. Und das ist ein wirklich neuer Zugang. Wir hatten gerade diese Woche bei einem großen internationalen Konzern das Beispiel, die auf diesem Weg viele junge Damen in den Technikkonzern gebracht haben. Wir haben mit einigen gesprochen, die haben gesagt, wir wären nie auf die Idee gekommen, uns bei diesem Konzern zu bewerben. Aber über das Digital Pioneers Programm ist das gelungen. Und die sagen, da mache ich jetzt Karriere. Das sind letztlich neue Ansätze, wo es nicht mehr darum geht, da wird eine Position ausgeschrieben und dann schaut man, wer kann das, sondern man nimmt eine Person, die sucht, schaut, welche Kompetenzen bringt sie oder er mit, was gehört noch an Qualifizierung dazu und dann wählt man die Positionen. Also das hat sich doch wirklich verändert, auch in der Einstellung und im Mindset.
Du hast die Digitalisierung angesprochen, die Technologie, die KI. Keine Angst davor?
Ich glaube, man muss pragmatisch mit Neuerungen umgehen. Und die künstliche Intelligenz ist ja in Wahrheit, gerade beim Thema Machine Learning in der Industrie etc., seit 20, 30 Jahren im Einsatz. KI hat einen Sprung gemacht, als über ChatGPT plötzlich das in der Breite der Menschen angekommen ist und man gesehen hat spielerisch, was das alles kann. Daher ist nicht die Frage, ob wir KI einsetzen oder nicht, sondern wie und unter welchen Rahmenbedingungen. Die künstliche Intelligenz wird uns in vielen Prozessen einen Gamechanger darstellen, wo wir Systeme verkürzen können, Prozesse verkürzen können, zum Teil Aufgabenstellungen, die wir jetzt händisch machen müssen, vollständig automatisieren können. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch Regelungen, um der KI vertrauen zu können. KI projiziert in die Zukunft. Also sie hat Vergangenheitsdaten und von den Vergangenheitsdaten schätzt sie, wie das dann in der Zukunft weitergehen sollte. Da muss man aufpassen. Und vor allem auch mit den missbräuchlichen Möglichkeiten, dass man neue Personen letztlich über die KI entstehen lässt, dass man Fake News produziert etc. Europa hat den AI Act als erster Wirtschaftsraum der Welt letztlich gemacht, wo wir genau solche Regelungen letztlich festsetzen. Jetzt könnte man sagen, ein Widerspruch, wir sagen, wir haben nicht so viele Regelungen. Aber in diesem Bereich, glaube ich, ist es wirklich wichtig. Da geht es um Patentrechte, da geht es um letztlich Erfindungen, die geschützt werden müssen. Und es geht auch darum, dass man vertrauen kann auf Technologie. Das ist ein großes Feld. Europa widmet sich dem, wie immer zuerst mit der Regelung und dann erst mit den Chancen. Aber es hat so viele Chancen, dass das auch für Oberösterreich und Österreich gut wird.
Ein großes Ressort, viel unterwegs, auch bei Veranstaltungen, Meetings, Terminen. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
Man hat oft den Eindruck, ich muss das ganz offen sagen. Es ist schon so, es geht morgens zwischen 6:30, 7 los, indem man aufbricht. Und es ist oft 22:00, wenn man zurückkommt. Aber wie gesagt, das Schöne bei dieser Position Tätigkeit ist, dass man in so vielen Bereichen tätig sein kann, dass man einmal wirtschaftliche Aktivitäten setzt. Andererseits ehrt man einen Sportler, der etwas Tolles geleistet hat. Beim nächsten Mal ist man bei einem Firmenjubiläum am Abend zu Gast. Diese Breite macht's aus und man sieht schon, die Menschen freuen sich letztlich, wenn der Wirtschaftslandesrat letztlich in den Betrieb kommt, wenn er zum Angreifen da ist. Und was ist meine Aufgabe dort? Sehr oft Wertschätzung des Landes Oberösterreich zum Ausdruck bringen, dass es gesehen wird, was die Menschen leisten und dass man sich aber auch anhört, wo drückt der Schuh, wo kann man etwas verbessern, verändern. Und ja, da könnte man oft tatsächlich mehr als 24 Stunden an einem Tag brauchen.
Du triffst viele Menschen, die unterschiedlichsten Menschen. Gibt es so eine Begegnung, die dir vielleicht noch sehr gut in Erinnerung ist, die du auch nie vergessen wirst?
Da gibt es so viele, das ist unglaublich. Also ich sage, eines vom Schönsten als Wirtschaftslandesrat ist, dass man Oberösterreich kennenlernt, wahrscheinlich wie kaum ein zweiter, oder Herr Landeshauptmann auch noch, und dass man Betriebe kennenlernt ohne Ende. Ich war ganz am Beginn als junger Landesrat in einem relativ kleinen Ort, eine Firma dort zu besichtigen, ein Mittelständler, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Automobilzulieferbereich tätig, die erklären wir ihren Betrieb, ich darf mir alles anschauen. Lass mir erklären, was sie genau produzieren. Ging um Radar- und Sensorbereiche in Autos. Und ich habe dann noch gefragt, naja, und habt ihr da die großen deutschen Automobilfirmen auch als Kunden? Sie sagt, ja, die und alle anderen. Ich sage, was heißt alle anderen? Ja, wir liefern eigentlich in allen Automarken. Habe ich gesagt, dann kann man da schon so eine Art Marktanteil ausrechnen, so in Deutschland oder so? Und ich gesagt, ja, 54%. Sag ich, 54%? Hat der gesagt, ja, nicht in Deutschland, weltweit. Also in jedem zweiten Auto dieser Welt ist ein kleiner Sensor aus dieser kleinen Gemeinde in Oberösterreich in dieser Firma enthalten. Und das sind diese Nischenplayer, die kaum jemand kennt, die aber weltweit einfach erfolgreich sind. Und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür, warum Oberösterreich dort ist, wo es ist, weil es tüchtige Leute gibt und mutige Unternehmer. Und die Politik hat versucht zu unterstützen, damit so etwas auch künftig möglich ist.
Du sprudelst vor Leidenschaft für deinen Beruf, aber eine zweite ist die Musik.
Ganz richtig. Aber bei mir Gott sei Dank nur hobbymäßig.
Was spielst du?
Ich bin Schlagzeuger. Also alles, wo man quasi in der letzten Reihe beim Orchester sieht, wo man spielen kann, vom kombinierten Schlagzeug über die Stabspiele etc., Pauken etc., da habe ich gelernt, auch ganz gut gespielt, war bei der Militärmusik Oberösterreich in den Jahren 1988 und 89, also vor grauer Uhrzeit. Und es ist nach wie vor ein sehr schönes Hobby, das ich habe. Bin bei meiner Heimat Musikkapelle, Trachtmusikkapelle in der Kirche bei Lambach nach wie vor tätig. Bereits im 25. Jahr auch als Musikobmann, das habe ich nicht beendet, wie ich in die Regierung gekommen bin, weil ich gesagt habe, nein, genau das erdet einen. Ich habe dort meine Freundinnen und Freunde. Dort, wenn dort einer Landesrat zu mir sagt, muss ein Fass Bier zahlen, damit ist das auch geklärt, dass ich dort der Markus bin und niemand anderer. Und das ist gut, weil man einfach geerdet bleibt, sage ich mal, und dort alle Schichten vertreten sind, alle Altersschichten, alle sozialen Schichten, alle Bildungsschichten. Und dort kann man einfach ganz gut einfach reden, diskutieren. Und dort sagt einer, du, was da gemeint hast, das verstehe ich nicht oder da bin ich anderer Meinung. Und das ist so wertvoll, weil das sonst im Getriebe als Landesrat eh oft so ist, dass man selber immer die Richtung und den Takt vorgibt. Dort ist es gut, dort füllt man auch wieder auf, nämlich nicht nur Herz und Seele, Hirn und auch die Gemütlichkeit, die wir in Oberösterreich auch haben.
Wie oft kommst du dann noch zum Spiel?
Ja, ein-, zweimal in der Woche ist es so. Also es gelingt nicht immer, dass ich in die Musikprobe um 7:30 das auch schaffe. Aber ich sage einmal, wenn Musikprobentag ist und ich komme erst um 11 Uhr heim, ein Abstecher ins Klangwerk, unser Musikprobenheim geht sich immer noch aus.
Dein Sohn ist ja auch ein berühmter Dirigent. Wie oft sitzt du in seinen Konzerten, besuchst sie?
Ja, das versuche ich tatsächlich, also wir als Familie, so oft es geht. Ja, der lebt seinen Traum. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das ist wie Spitzensportler und Spitzenmusiker in diesem Fall. Er hat sein eigenes Orchester gegründet, seit 18 Jahren hat die Oberösterreich-Philharmonie, studiert in Wien im Orchester und Chordirigieren und lebt seinen Traum. Und ja, es ist schon schön, wie es jetzt im November war, wenn die Oberösterreich-Philharmonie das Debütkonzert im Brucknerhaus hat und zum 50-Jährigen dort spielt, ausverkauftes Haus und Standing Ovations, das macht schon was. Und zwar volle Freude, dass so viele junge Damen und Herren, Musikerinnen und Musiker, die in der ganzen Welt studieren, zeigen, was sie können. Also sehr erfüllend, kulturell und musisch, aber natürlich auch große Freude für uns als Eltern.
Sollte es einmal ruhig sein, sollten einmal tatsächlich keine Termine anstehen. Wie sieht ein Sonntag im Hause Achleitner aus?
Fast immer, dass wir gemeinsam essen, Gott sei Dank. Und dann gibt's ausgedehnte Spaziergänge. Ich bin ein leidenschaftlicher Naturliebhaber und habe da in verschiedenen Settings meine Touren mit den einzelnen Söhnen oder meiner Frau oder auch gemeinsam. Das ist so richtig zum Krafttanken, zum Auftanken. Und man glaubt es nicht, ich bin nochmal einer, der immer sagt Vollgas. Und wenn ich mir nichts tue, tue ich Vollgas nichts. Ja, das, auch das kann ich. Aber wenn man so durch die Natur so ein, zwei Stunden wandelt, gute Gespräche führen kann, das ist unheimlich bereichernd und das ist für mich eine Tankstelle.
So als Sportlandesrat, wie sieht's aus? Kannst du Skifahren? Gehst du kicken?
Skifahren liebe ich, kann ich auch einigermaßen, sage ich mal. Ich hatte eine Feuertaufe 2020. Ich musste schon als Landesrat, als Vorlauf beim Weltcup-Riesentorlauf der Herren in Hinterstoder zumindest den letzten Hang runterfahren. Ich war niemals in meinem Leben zuvor so nervös wie dort. Da waren ein paar tausend Leute runter. Unten, die gaben mir dann Original-Rennskier, mit die du normal nicht fahren kannst. Aber auf dem blanken Eis geht das dann irgendwie. Alle schauen zu, du fährst da herunter wie der größte Anfänger im Verhältnis zu den Profis natürlich. Und hast nur eine Angst, bitte nicht stürzen, weil sonst ein paar tausend Leute hauen sie ab. Es ist gut gegangen. Es war unglaublich, also ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, ich gehe sehr gern wandern, schwimmen, also alles, Fußball spielen nicht mehr, da bin ich sehr gut beim Ehrenanstoß machen, sehr gut beim Auszeichnen, beim Pokal überreichen, aber selber spiele ich dann immer.
Hast du auch einmal Urlaub und wenn ja, verreist du oder bist du am liebsten zu Hause?
Ja, Urlaub gibt's meistens, vor allem in den Schulferien, weil das mehr oder weniger doch versucht wird, dass das politikfreie Zeit ist, gelingt nicht immer, aber meistens schon. Also zum Beispiel Semesterferien, Skifahren gehen mit der gesamten Familie ist Pflicht, das ist so. Auch im Sommer haben wir immer ein oder zwei Wochen, wo noch immer alle mitfahren, Urlaub. Beides. Also wir kombinieren immer Urlaube im Land, Urlaube auch, dass man in die Welt hinauskommt. Denn das Schönste, wenn man die Welt sieht, ist, wenn man wieder zurückkommt. Und wenn man vergleicht, es ist wirklich, es gibt so viele schöne Flecken auf der Welt, überhaupt kein Thema. Aber immer, wenn wir zurückkommen, sagen wir, und möchten wir da jetzt fix leben? Es hat noch nie jemand unserer Familie gesagt, ja, es war immer Oberösterreich und ich hoffe und glaube, dass es dabei auch bleiben wird.
Du bist ein waschechter Oberösterreicher?
Ein waschechter Oberösterreicher, ich war in Grieskirchen.
Was ist jetzt deine Lieblingsspeise aus Oberösterreich?
Wie lange haben wir Zeit? Da gibt es eine ganze Menge. Also die Klassiker vom Schnitzel über den Schweinsbraten und die Innviertler Knödel gehören bei mir dazu. Nicht wahnsinnig gesund, aber unheimlich gut, vor allem mit den originalen und regionalen Lebensmitteln aus Oberösterreich. In der Sommerzeit alles, was im Essig und kalt zu genießen ist, liebe ich auch. Bin aber ein unglaublicher Fan der mediterranen Küche genauso. Also so sehr ich Oberösterreich und die ganze Welt liebe, so geht's mir auch bei den kulinarischen Genüssen.
Kannst du selbst auch kochen?
Ja, ich habe ja in Dessheim bei Tourismusmanagement auch die Koch-Kellner-Ausbildung mitgemacht und war als Sohn einer Wirtsfamilie natürlich, ich glaube, ab 5 Jahren auch arbeitend dabei, in der Küche genauso wie im Service. Und es gibt einmal im Jahr einen Fixpunkt, das ist der Stefanitag, 26. Dezember, wo ich eine Tradition meiner Mutter übernommen habe. Da gab es immer am Heiligen Abend eine Weihnachtsgans, weil das war der einzige Tag, wo wir das Wirtshaus zugehabt haben. Das heißt, das Festmahl war bei uns der Heilige Abend, Tag darauf war wieder zu arbeiten. Und ich habe das übernommen, das Weihnachtsgansel, dass es das bei uns immer am Stefanitag gibt. Das heißt, da heißt es bei mir 6:30 raus, damit um 13 Uhr dann Ganseljungs, also eine Einmachsuppe gibt, dass es Gansel gibt und irgendeine gute Nachspeise.
Social Media ist in deinem Beruf sehr wichtig. Wie schaut's aus, auf welchen Plattformen bist du unterwegs und machst du das selbst oder lässt du das machen?
Sowohl als auch, ja, wir sind dabei. Social Media ist deswegen wichtig, weil wir die Menschen erreichen müssen. Und das geht über die klassischen Medien in verschiedenen Bereichen, aber natürlich auch bei allen Plattformen von Facebook über Insta, LinkedIn etc., was es alles gibt. Und ich glaube, das ist gerade in der Politik deswegen wichtig, um dass die Menschen auch sehen, okay, in welchen Bereichen tut er was und er erklärt, warum er das tut oder warum gibt es diese Regelung oder eine andere. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten demokratischen Aufgaben, die wir für die Zukunft sicherzustellen haben, dass wir die Menschen erreichen auf einer Ebene, wo sie unterscheiden können, ob es fake ist oder ob es echt ist. Und das sorgt uns alle miteinander doch einigermaßen, weil der Medienkonsum deutlich abnimmt, weil manche Plattformen sehr einseitig dominiert und mit Cookies gesetzt eine eigene Welt erschaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch in der Bildung und Ausbildung den jungen Menschen erklärt, nimm teil, nimm es wahr, bewerte es, damit du dann selber auch letztlich entscheiden kannst, in welche politische Richtung glaubst du, ist es gut, wenn ein Land sich entwickelt. Ich glaube, das ist ein wirklich großes Thema, so wunderbar diese Plattformen sind, weil man letztlich in die ganze Welt blicken kann und alles erfahren kann. Aber so sehr ist es auch eine eigene Aufgabe, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und für eine politische Tätigkeit, glaube ich, ist das gut und richtig und wichtig. Wir müssen die Plattformen nutzen, weniger um Werbung zu machen, viel mehr um zu informieren und die Menschen zu erreichen.
Gibt's auch Profile vom privaten Markus Achleitner?
Ich habe nur eins. Ich habe auch, wie ich in die Politik gewechselt bin, meine normale Handynummer mitgenommen. Ich bin sowieso ein öffentlicher Mensch. Ich mag die Menschen. Es gibt gar nicht so wenige, die mich auch mögen. Daher sollen sie mich auch erreichen können. Ich bin da wirklich ganz transparent. Ich poste jetzt keine Familienfeiern oder sonst etwas, aber wo ich bin und wenn ich wo bin, mich kann auch jeder ansprechen, auch wenn er irgendwo beim Essen sitzt, das macht mir nichts aus, denn letztlich bin ich ja für die Menschen da und da wäre es gut, wenn ich sie auch mag und wenn ich auch verfügbar bin.
Woran glaubst du?
Ich glaube an ganz viel. Religiös glaube ich, es wird ein Herrgott geben, da bin ich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Eins das Höchste der Schöpfung ist, ganz ehrlich gesagt. Bei allen klugen Köpfen, die es auf der Welt gibt, muss es etwas darüber geben und daran glaube ich, wie sage halt Herrgott dazu, und bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube aber auch an viele Werte, dass die in einer Zeit, wo wir glauben, es polarisiert und es wird immer weniger wertvoll, wie Menschen sich geben, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass man für Werte eintreten, dass das unheimlich wieder gefragt ist, weil viele Menschen suchen, wo sie sich anhalten können, wo sie Richtung bekommen. Ich glaube zum Beispiel, dass Leistung sich einfach auszahlt. Und das müssen wir in der Politik halt auch ermöglichen, sage ich mal. Aber dass man prinzipiell auch den Menschen sagt, zuerst etwas leisten, bevor man sich was leisten kann, das ist Hausverstand und Normalität. Nicht bei allen, nicht heute in allen Teilen der Gesellschaft. Das muss man sagen. Also ich glaube daran, dass sich Werte wieder durchsetzen werden, wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen werden. Und zum Zweiten, dass Selbstverständlichkeiten eben eines genau nicht sind, nämlich selbstverständlich. In meiner Generation, wir sind aufgewachsen in der Meinung, Krieg gibt es auf diesem Kontinent nicht mehr. Die jüngere Geschichte zeigt uns, es war falsch. Wir sind aufgewachsen im Glauben, Energie ist immer billig und immer verfügbar. Vor ein paar Jahren gesehen, ist nicht mehr der Fall. Aufgewachsen Europa, wir sind ein Friedenskontinent, die Verteidigung und Sicherheit machen die Amerikaner, steht alles in Frage. Das heißt, ich glaube fest daran, dass man Selbstbewusstsein, Hausverstand, klare Analyse und klare Aktivität wieder viel mehr gefragt sein werden, als kurzfristig oberflächlich linke oder rechte Ränder, die irgendwelche Heilsversprechen machen oder Szenarien, Horrorszenarien an die Wand malen. Ich glaube, dass die Menschen in der Eigenverantwortung wieder gestärkt gehören. Sie können es ja auch und tun es ja auch. Aber wir haben in den Krisen vielleicht ein bisschen verlernt, dass wenn es ein Problem gibt, dass die erste Geschichte nicht ist, man ruft an die öffentliche Hand und an Unterstützung, sondern was kann ich selber tun, dass Dinge wieder zum Besseren sich wenden? Ich glaube, das wird wiederkommen.
Hast du Vorbilder?
Viele, aber nicht ein Vorbild, um einem irgendwie nachzueifern, sondern einfach mir imponieren tolle Lebensleistungen. Und das kann in ganz, ganz verschiedenen Bereichen sein. Ich habe meinen drei Söhnen beispielsweise mitgegeben, es gibt zwei Aufträge für euer Leben. Einmal Orgasmen, das heißt also mehr tun als andere und glücklich sein. In welchen Bereichen? Feel free, wo jeder seine Stärken hat. Und meine drei Söhne haben drei völlig unterschiedliche Ansätze. sind tüchtige Burschen und sind in ihren Bereichen glücklich. Ich glaube, darum geht's. Es ist nicht wahnsinnig schwer, ein Leben zu gestalten, unter Anführungszeichen. Eins kann man, glaube ich, ausschließen, ein Leben wirklich planen zu können, den Menschen habe ich noch nicht kennengelernt.
Gibt es etwas, das du aktuell gerade lernst oder neu lernst oder lernen möchtest?
Ich lerne Dankbarkeit tatsächlich zu erleben, zu spüren und auch wahrzunehmen. Gerade wenn man sieht, was sich weltweit tut etc., ist es jeden Tag wieder ein unglaublich dankbares Gefühl, hier in diesem wunderbaren Land leben und arbeiten zu dürfen, beispielsweise. Was lerne ich auch? Die Aufgeregtheiten des Tages einigermaßen so zu handeln, dass man sie einordnen kann und in Relation setzen kann. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und viele ältere Menschen, wenn man die fragt, wie geht's da, sagen viele, ich bin zufrieden. Das heißt nicht, dass nicht da oder da wo zwickt oder da irgendwo eine Sorge ist, aber sie sind zufrieden, weil sie ihren Alltag so gestalten, dass sie sagen, naja, wenn ich jetzt 85 bin, ist ja klar, dass irgendwas wehtut. Auf der anderen Seite, ich bin noch mobil, ich bin geistig fit, ich kann das und das tun, ich bin zufrieden. Und diese Zufriedenheit strahlt auch eine unheimliche Ruhe aus. Und das ist für einen wie mich, der immer sagt, Vollgas, durchaus etwas, was man lernen kann, was man sich abschauen kann und wo ich langsam aber doch besser werde.
Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen?
Jetzt oder später?
Ganz egal.
Ehrlicherweise, die Schlagzeilen sind mir nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich freue mich immer, wenn etwas gelingt. Und das ist ja nie ein Selbstzweck, sondern immer etwas im Kollektiv. Wenn es gelingt, beispielsweise, dass wir in internationalen Rankings als Wirtschaftsstandort wieder ein paar Plätze nach vorne kommen, dann ist das eine Teamleistung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Unternehmerinnen und Unternehmen, von den Sozialpartnern, von der Politik. Wenn wir mehr Dinge richtig machen als nicht oder falsch, dann muss man das merken. Und wenn solche Dinge gelingen, das gibt wieder Zufriedenheit, Glück und auch Ansporn beispielsweise. Die Schlagzeile über mich, um die geht's nicht.
Zum Abschluss, wo siehst du dich in, sagen wir, 5 Jahren? Bist du noch in der Regierung?
Ja, soweit zum Thema Planung. 30 Jahre habe ich gesagt, ich werde alles tun. Politik mache ich nie. Jetzt bin ich 7 Jahre in der Regierung. Wir werden sehen. Mir macht es unheimlich Freude, nach wie vor wie am ersten Tag, um bewegen zu können. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Periode fertig machen und dann werden wir gemeinsam in die Wahl gehen und schauen, wie es dann weitergeht. Aber ehrlicherweise, diesen Plan, wo ich in 5 Jahren genau in welcher Funktion sein werde, kann ich nicht sagen. Eins kann ich sagen, wenn ich gesund bin und nur lebe, Vollgas wird es auch in 5 Jahren heißen.
Herr Landesrat, danke für das Interview.
Sehr gerne, danke auch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.